SRF 3.
Er soll Weltkulturerbe in Timbuktu zerstört haben. Deshalb steht ein mutmaßlicher Dschihadist vor dem Internationalen Strafgericht in Den Haag. Jetzt steigt er offiziell ins Rennen. Nicolas Sarkozy will wieder französischer Präsident werden. Das Wetter, morgen ist es überall sonnig und oft wolkenlos. Info 3, am Mikrofon ist Daniel Hofer. Nichts war ihnen heilig, den islamistischen Rebellen, als sie 2012 in Mali die Oasenstadt Timbuktu eroberten. Alles wurde zerstört, was nicht in ihr Weltbild passte. So auch Mausoleen, die zum Weltkulturerbe der UNESCO gehören. Heute wird deshalb in Den Haag Justizgeschichte geschrieben. Vor dem Internationalen Strafgerichtshof steht erstmals ein mutmaßlicher Dschihadist. Er muss sich wegen der Zerstörung von heiligen Gräbern und einer Moschee in Timbuktu vor Gericht verantworten. Der Prozess begann mit einer Überraschung. Esbe Kuka.
Mit tiefem Bedauern erkläre ich mich für schuldig. Die gegen mich vorgebrachten Anschuldigungen entsprechen der Wahrheit. Es tut mir sehr leid, was ich getan habe. Ich bereue den Schaden, den meine Taten verursacht haben. Diese Worte kamen heute Morgen aus dem Mund des Angeklagten Ahmad al-Faqi al-Mahdi, jenem etwa 40-jährigen Mann, der sich vor dem ICC für die Zerstörung der Kulturgüter in Timbuktu, einem Kriegsverbrechen, verantworten muss. Bereits im Vorfeld hatte Chefanklägerin Fatou Bensouda bekannt gemacht, dass der Angeklagte seine Schuld eingestehen würde. Doch das, was der ehemalige Dschihadist heute Morgen im Gerichtssaal sagte, hat Freund und Feind verwundert. Er bereue zutiefst, was er seiner Familie, seinen Brüdern in Timbuktu, seinem Geburtsland Mali und der Menschheit angetan habe, sagte der Angeklagte. Al-Mahdi war der Leiter der Moralpolizei der Dschihadisten und hat als solcher, wie er heute zugegeben hat, die Zerstörung der 9 Mausoleen und der Türe einer Moschee in Timbuktu organisiert und seinen Mitkämpfern, die zum Al-Qaida-Ableger Ansar-Din gehörten, entsprechende Befehle erteilt. Die Beweise gegen den Angeklagten sind erdrückend. An diesem ersten Prozesstag wurden mehrere Videos und Fotos präsentiert, die al-Mahdi nicht nur zeigen, wie er Befehle gibt und Schlaginstrumente verteilt, sondern wie er auch selber auf die jahrhundertealten Gemäuer einschlägt. Damals hatte er die Tat als Verteidigung des wahren Islam gegen falsche Heiligenverehrung gerechtfertigt. Bei der Zerstörung dieser heiligen Stätten gehe es nicht einfach nur um Steine, präzisierte Chefanklägerin Fatou Bensouda, sondern um die Zerstörung der Wurzeln eines ganzen Volkes. Das scheint dem Angeklagten inzwischen auch bewusst geworden zu sein. Am Schluss seiner Erklärung riet der angeklagte Mann aus Mali allen Muslimen von solchen Taten ab, die bloß großen Schaden anrichteten und keine Vorteile bringen würden. Es ist das erste Mal, dass sich ein Angeklagter vor dem ICC für schuldig erklärt hat. Dank diesem Eingeständnis wird der Prozess nur etwa eine Woche dauern. Danach ziehen sich die Richter zur Beratung zurück. Ihr Urteil werden sie zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben.
War wirklich kaum Doping im Spiel in Rio? Wirklich alles saubere Olympioniken? Wir haben ein paar Fragen zu Mikrodoping. Erst aber zu den wichtigsten Nachrichtenmeldungen des Nachmittags. Patrick Seil hat sie zusammengestellt.
Der frühere konservative französische Staatspräsident Nicolas Sarkozy hat sich entschieden. Gemäß Medienberichten schreibt der 61-Jährige in einem Buch, das demnächst erscheinen wird, dass er Kandidat für die Präsidentschaftswahlen vom kommenden April sein werde. Das heißt, Sarkozy wird im November an den Vorwahlen der Konservativen teilnehmen. Mögliche Rivalen könnten unter anderem die ehemaligen Premierminister Alain Juppé oder François Fillon sein. In Libyen hat sich das Parlament in Tobruk im Osten des Landes gegen die von der UNO vermittelte Einheitsregierung ausgesprochen. Die Mehrheit des Parlaments habe gegen eine Zusammenarbeit mit der Einheitsregierung gestimmt, sagte ein Parlamentssprecher. Das Parlament in Tobruk hatte die Diskussion über die international anerkannte Einheitsregierung seit Anfang Jahr verzögert. Weil er sich nicht an die vertraglichen Abmachungen gehalten hat, muss ein Vermögensverwalter einer Anlegerin fast 300.000 Franken Schadenersatz bezahlen. Die Frau hatte ursprünglich ein Vermögen von 940.000 Franken. Durch die vertragswidrige Anlagestrategie versickerte jedoch ein Großteil davon an der Börse. Das Bundesgericht kam zum Schluss, dass die Frau dem Vermögensverwalter ausreichend deutlich klargemacht hatte, dass sie keine Risiken eingehen wolle. Und der Mann sei nicht nur ausnahmsweise von der getroffenen Vereinbarung abgewichen, sondern eigentlich dauernd. Zwischen Mai und Juli dieses Jahres erreichte die Zahl der Gegenstände, die in den Schweizer Zügen liegen gelassen oder verloren wurden, einen neuen Rekord. 33.000 Meldungen registrierte die SBB während dieser drei Monate, wie ein SBB-Sprecher auf Anfrage sagte. Er bestätigte damit einen Bericht der Zeitung La Liberté. Im Oktober führt die SBB nun ein neues Informatiksystem für ihr elektronisches Fundbüro ein. Die Betroffenen könnten dann präziser nach ihren verlorenen Gegenständen suchen. Damit sollen die Chancen erhöht werden, dass die Fundstücke wieder zu ihren Besitzern zurückfinden. Im Durchschnitt fanden im letzten Jahr 54% der Fundstücke wieder zu ihren rechtmäßigen Besitzern zurück. 2002 waren es noch 30% gewesen. Das Bahnunternehmen hat sich jedoch zum Ziel gesetzt, 60% der Gegenstände zurückgeben zu können. Und noch die Börsendaten von SIX Financial Information. Der Swiss Market Index liegt bei 8.166 Punkten plus 0,5%. Der Dow Jones Index in New York ist im Vergleich zum Vortag unverändert. Der Euro wird zu 1.0891 gehandelt und der Dollar zu 96,17 Rappen.
Info 3 Abend.
Sportlich gesehen gab es an den Olympischen Spielen einige außergewöhnliche Leistungen. Nur sind sie alle sauber zustande gekommen. Manch Sportler betreibt mittlerweile Mikrodoping. Doping in so geringer Menge, dass es nicht mehr nachweisbar ist. Den Dopingtestern bereitet dies Kopfzerbrechen. Ivana Privakovic hat Matthias Kamba von Anti-Doping Schweiz gefragt, was Doping in so kleinen Mengen eigentlich nütze.
Das ist sehr umstritten. Wenn man natürlich mit einer Dosierung so stark zurückgeht, dass man überhaupt nicht mehr nachweisen kann, nützt es praktisch nichts. Aber wir wissen heute, dass wenn man gewisse Dosierungen einnimmt, dass das vor allem in der Regeneration, also in der Erholungszeit, sehr viel nützt. Und dass man zum Beispiel nach grossen Belastungen, Vorläufen, Vorwettkämpfen, dann diese Dosen einnimmt und dann am Wettkampf dann besser ist.
Wissen Sie, wie verbreitet dieses Mikrodoping inzwischen eigentlich ist?
Das wissen wir nicht genau. Wir wissen eigentlich aus Zeugenaussagen von überführten Athleten und Athleten, dass es verwendet wird. Aber wie viel genau das genommen wird, wissen wir nicht. Deshalb braucht es eben in der Dopingbekämpfung sogenannte Blutpässe oder Steroidprofile, wo man dann über längere Zeit einen Athlet oder eine Athletin beobachtet. Und wenn man verdächtige Ausschläge hat, muss man dann zum Beispiel auch einmal in der Nacht um 2 Uhr morgens oder 3 Uhr testen gehen, um eben das auszuschließen oder zu beweisen.
Wie weit entfernt ist man denn von solchen Dopingpässen?
Das ist ein sehr aufwendiges Verfahren. Also wir in der Schweiz haben vor allem diese Blutpässe im Ausdauerbereich, aus finanziellen Gründen auch. Wir können das nicht in allen Bereichen einsetzen. Wir haben rund 500 Personen, bei denen wir derartige Blutpässe haben.
Aber jetzt mal ganz grundsätzlich gesagt, ist es denn illegal, wenn man jetzt Doping in einer Menge nimmt, die den Minimalwert jetzt nicht überschreitet?
Ja, diese Substanzen sind auf der Liste und wenn sie jederzeit verboten sind, spielt das keine Rolle, in welche Dosierung man sie nimmt. Man kann auch sagen, wenn man vor 3-4 Wochen eine hohe Dosierung genommen hat und jetzt einen Test macht, findet man auch geringe Mengen. Und es ist eigentlich nicht relevant, welche Dosierung man genommen hat, wann man es genommen hat. Wenn man es findet, ist es verboten und wird sanktioniert.
Nach solchen großen Wettkämpfen kommt es vor, dass herauskommt, dass jemand gedopt war im Nachhinein. Ist es auch bei Mikrodoping möglich, dass der Nachweis erst später erfolgt?
Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also wenn ich das Beispiel mit dem Kraftausbau, mit diesen Anabolika anschaue, da war vor 4 Jahren war noch nicht bekannt, dass man sogenannte Metaboliten, Langzeitabbauprodukte nachweisen kann. Die kann man heute und deshalb sind praktisch alle Proben, die man nachgemessen hat, jetzt auf diese Anabolika getestet worden. Also deshalb ist es sehr wichtig, dass man Proben bei großen Wettkämpfen bis zu 10 Jahren aufbewahren kann und dann nachtesten kann, wenn man ein neues Verfahren entwickelt hat.
Sagt Matthias Kamber von Anti-Doping Schweiz.
Info 3 Abend.
Das Filmchen aus den letzten Ferien, das Foto vom neuen Sofa im Wohnzimmer oder das Kochvideo aus der eigenen Küche. Immer mehr Leute stellen Videos und Fotos auf Social-Media-Plattformen. Solche Videos und Fotos waren eine Fundgrube für Marktforscher. Aber erst wenige haben dies entdeckt. Tony Schmutz hat einen dieser Marktforscher getroffen, der bereits heute solche Daten zu Marketingzwecken auswertet.
Benjamin Dennig ist seit 10 Jahren Studienleiter bei der Gesellschaft für innovative Marktforschung in Heidelberg. Er wollte herausfinden, wie Leute zu Hause kochen. Sein Ziel war es, Küchengerätehersteller und andere Kunden beraten zu können, wie sie zum Beispiel die Küche in einem Werbefilm gestalten müssen, damit sich potenzielle Käufer und Käuferinnen angesprochen fühlen. Eines Tages hatte er die Idee, auf YouTube zu schauen. Bisher hatte er stets nur Texte auf Social-Media-Plattformen wie Facebook oder Twitter analysiert, nicht aber Bilder. Dabei würden auf der Videoplattform YouTube pro Minute weltweit etwa 100 Stunden Videomaterial hochgeladen, sagt Dennig.
Das ist einfach eine enorme Datenmenge, die brach liegt und die natürlich einen ganz entscheidenden Vorteil gegenüber rein textbasierten Informationen hat. Wir haben nämlich Bild und Ton.
Und Bild und Ton zusammen liefern viel mehr Informationen als reiner Text. Deshalb könne zum Beispiel ein Kochvideo von einem Hobbykoch auf YouTube sehr aufschlussreich sein für einen Hersteller von Küchengeräten. Um das zu demonstrieren, spielt Benjamin Dennig ein Filmchen auf YouTube ab. Darin sieht man, wie ein Rentner Pouletstücke in eine Pfanne gibt. Benjamin Dennig erklärt.
Hier sehen wir natürlich ganz klar, es ist kein ganz normaler Herd, sondern ich habe etwas recherchiert. Das ist ein italienischer Designherd und der kostet 8.000 Euro aufwärts. Das ist natürlich auch schon eine ganz wichtige Information für die Vermarktung eines bestimmten Produktes, beispielsweise für Edelhersteller, Le Creuset und so weiter.
Der Rentner im Video übergießt das Hähnchen mit Wasser und setzt einen Deckel auf die Pfanne. Eine teure Chromstahlpfanne.
Wenn ich ein Produkt an solch eine Zielgruppe verkaufen möchte, muss ich natürlich auch ein Ambiente kreieren oder reproduzieren, in dem sich diese Zielgruppe wiederfinden kann. Ja, beispielsweise indem ich so einen Herd in meinen Werbefilm einbaue.
Ein Video wie dieses verrate sehr viel über den Macher. In vielen Fällen wohl mehr, als der eigentlich von sich preisgeben möchte. Doch trotz der vielen Informationen, die in Videos und Bildern stecken, Marktforscher werten sie erst zögerlich aus. Hauptsächlich, weil es sehr aufwendig ist, die Videos einzeln zu analysieren. Computersoftware gibt es nämlich noch kaum. Trotzdem ist Dennig überzeugt, dass YouTube-Filmchen und Bilder für Marktforscher an Bedeutung gewinnen werden. Denn die Fundgrube wird von Tag zu Tag wertvoller, weil immer mehr Leute Fotos und Videos von sich ins Netz stellen.
Info 3 geht jetzt in den Feierabend. Nicht aber unser Infoangebot zu finden unter srf.ch/news. Heute Nachmittag verantwortlich Andreas Freudig und Daniel Hofer.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.